Liebe Geschwister, da könnt ihr freuen, ich bin wieder da mit meinen vertonten Gedanken. Am 19. Februar dieses Jahres habe ich gewagt, meine Gedanken zu vertonen. Damals ging es darum, weshalb bin ich gerade hier in Bamberger Region gelandet. Alles, was vorher geschah, hat auf einen anderen Wohnort hingewiesen. Und trotz allem bin ich in dieser Gemeinde gelandet. Hier habe ich mein Zuhause gefunden. Mein Herz ist an dieser Gemeinde hier festgewachsen. Und ich kann kaum ein Leben außerhalb dieser Gemeinde vorstellen. Wenn es wirklich Gottes Hand steckt dahinter, dass ich hier wohnen darf, wozu wollte er mich hier haben? Welchen Sinn und Zweck verfolgte er damit? Wer damals dabei war, konnte in meine Gedankenwelt hineinschauen. Über diese und andere Fragen habe ich letzter Zeit sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe oft über Sinn meines Lebens hier nachgedacht. Wozu habe ich überhaupt auf dieser Erde gelebt? Welchen Sinn hat dieses Leben hier? Und heute möchte ich meine Gedanken dazu zu vertonen. Woran liegt Sinn des Lebens? Wir lesen im Text aus Philippus 3, 4 bis 5. Diese Worte Apostel Paulus zeigen Sichtweise Pharisäer zu Sinn des Lebens. Natürlich konnte ich mich auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das auch viel mehr. Ich würde beschnitten, als ich 8 Tage alt war. Vom Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer reinster Abstammung. Es scheint so, dass Start ins Leben spielt eine wichtige Rolle. Du musst nur zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Volk und Familie hineingeboren sein. So einfach ist es. Aber wer kann das alles aussuchen? Bei Saulus hat es auf irgendwelche Weise geklappt. Und dann nutzte er diese Vorteile und macht daraus das Beste. Und er schreibt weiter: Und was das Gesetz betrifft, gehörte ich zum strengsten Richtung der Pharisäer. Lag daran Sinn des Lebens? Für Saulus damals anscheinend schon. Er war ja schon davon überzeugt, dass das, was er tut, gerade ist das Richtigste und das Wichtigste im Leben. Erst später stellte sich heraus, dass es nicht der Fall war. Bei 180 Grad Sinnesänderung ist aus Saulus ein Paulus geworden. Wenn wir heute Umfrage zum Sinn des Lebens starten, dann unter vielen verschiedenen Antworten werden wir auch Ähnliches hören. Der Sinn des Lebens besteht darin, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen und ein Kind gebären. Sowas hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört, oder? Wenn es so wäre, dann würde ich bestimmt zu denen gehören, die Sinn des Lebens erfüllt haben. Ich habe 2 Häuser gebaut für eigenen Bedarf. Ich habe eine Menge Bäume gepflanzt und weit mehr als ein Kind in der Welt gesetzt. Übrigens, heute ist auf dem Tag genau schon 44 Jahre her, als das schönste Mädchen der Welt hat ihr Ja-Wort gesagt und wir konnten anfangen, Sinn des Lebens zu erfüllen. Vielleicht ist das wirklich Sinn unseres Daseins. Und wenn ich das alles geschafft habe, was dann? Kann ich dann mit ruhigem Gewissen sterben? Und das war's. Und was ist mit denen, die aus verschiedensten Gründen konnten es nicht tun? Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann stelle ich fest, dass ich bin nicht der Einzige, der über Sinn des Lebens Gedanken macht. Wenigstens einer gab es noch. Und das war Hiob. Warum nur lässt Gott die Menschen leben, fragt Hiob. Sie mühen sich ab, sind verbittert und ohne Hoffnung. Wenn man dann das liest, kann man denken, dass Hiob ist unser Zeitgenosse. Was hat sich in diesen Jahrtausenden, die zwischen uns liegen, verändert? Warum nur lässt Gott die Menschen leben? Das können auch Leute von heute fragen. Aber wir lesen noch einen Text aus Prediger 3, 19 bis 20. Und ich lese in Hoffnung für alle. Denn auf Menschen und Tier wartet das gleiche Schicksal. Beidem gab Gott das Leben und beide müssen sterben. Der Mensch hat dem Tier nichts voraus, denn auch er ist vergänglich. Sie alle gehen an denselben Ort, aus dem Staub der Erde sind sie entstanden und zum Staub der Erde kehren sie zurück. Was für ein Sinn macht, über Sinn des Lebens nachzudenken, wenn zum Schluss landen alle an demselben Ort. Kein einziges Tier macht darüber Gedanken. Keiner von ihnen wird abends sich hinsetzen und überlegen, was für Blödsinn habe ich heute gemacht. Warum soll dann ich darüber meinen Kopf zerbrechen? Nach viel Sinn hört sich das nicht an. Woran besteht dann Sinn des Lebens? Meines Lebens? Bei Antwortsuche stoße ich auf einen Text in Hebräer, Brief 10, 36. Und ich lese ihn Luther heute. Denn ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, das Verheißene empfangt. Da wird schon langsam interessanter. Das, was hier Luther mit Geduld übersetzt, andere geben es mit anderen Begriffen weiter. Standhaftigkeit, Ausharren, Ausdauer. Standhaftes Ausharren. Aber besonders interessant für mich war, dass diejenigen, die diese Tugenden besitzen, werden etwas von Gott empfangen. Worüber ist hier die Rede? Wann und wo kann man das Versprochene empfangen? Und was konnte es sein? Apostel Paulus schreibt etwas darüber, in Römer 8, 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Was und wie viel beinhaltet das Wort alles? alles ist alles. Aber in diesem Fall, alles ist noch nicht alles, sondern das ist nur Zugabe zum etwas noch Wertvolleres. Und das wäre, was steht hier im Text? Am Anfang gleich. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont. Und was steht hinter dieser Aussage? Jesus stellvertretende Tod auf dem Kreuz von Golgatha. Was ist dadurch uns geschenkt worden? Lesen wir in Johannes 3, 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wow, ewiges Leben. Und das ist nicht Fortsetzung unserer armseligen Leben hier, sondern ein Leben in ganz anderer Qualität. Apostel Johannes beschreibt es in Johannes 21, 4. Es wird kein Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Was für ein wertvolles Geschenk. Und wer ist der glückliche Empfänger? Sowas können bestimmt nur ein paar Ausgewählte bekommen, oder? Aber im Text steht, jeder. Kann Gott so verschwenderisch sein? Ja, das ist er. Jeder, wer auf dieser Erde mal gelebt hat, bekommt so einen Gutschein. Und da steht drauf, jeder, der an ihn glaubt. Also, doch nicht jeder Beliebige, sondern nur derjenige, wer daran glaubt. Aber das hängt ja schon von mir selber ab, ob ich glaube daran oder nicht. Die daran nicht glauben, werden gar nicht zum Gutschein einlösen hingehen. Eigentlich schade. Wo gibt es denn noch ähnliches Angebot? Das gesamte Paket in Römer 8, 32, das wäre gut, auf immer zu merken, diesen Vers. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und das alles einfach geschenkt? Geschenkt hört sich nicht schlecht an. Aber wird da außer Glaube nicht noch etwas im Gegenzug von uns erwartet? Schauen wir nochmals den Text in Hebräer 10, 36 an. Denn ihr braucht Geduld. Geduld, das hat ja auch nicht jeder. Aber brauchen wir da nicht noch etwas, um für Empfang qualifiziert zu sein? Wo liegt denn Haken? Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, das verheißene Empfang. Wann können wir das verheißene empfangen? Nachdem ihr den Willen Gottes getan habt. Ach, Paulus, Paulus, du Spaßverderber. Musst du das unbedingt dazu schreiben? Was ist denn das für ein Geschenk, wenn man dafür außer Glaube und Geduld noch etwas tun muss? Aber ist dieser Geschenk nicht wertvoll genug, um herauszufinden zu wollen, woran besteht Wille Gottes? Als ich Antwort darauf suchte, stoßte ich auf ein paar Texte. Lesen wir erstmal 1. Thessalonicher 4,3, den ersten Teil. Denn das ist der Wille Gottes. Was steht da? Eure Heiligung. Und dann kam noch ein Text, Hebräer 12, 14. In diesem Text geht Apostel Paulus noch etwas weiter. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand der Herr sehen wird. Zu dem ersten Teil dieses Textes gibt es Ergänzung in Römer 12, 18. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Zum Glück klingt das nicht so kategorisch wie zweiter Teil des Verses. Sonst, wer konnte dann noch dem Verlangen gerecht werden? Es ist anscheinend kaum möglich, mit ausnahmslos alle Menschen in Frieden leben. Aber zweiter Teil des Verses hört sich so an, ob dafür keine Alternative gibt. Ohne Heiligung wird niemand der Herr sehen. Wenn es so ernst mit Heiligung aussieht, sollte ich dann nicht es zum Sinn meines Lebens machen. Zu höchster Priorität erklären und mein ganzes Leben darauf ausrichten. Oh Paulus, wie schön, dass es dir gab. Danke, dass du gibst mir diesen Hinweis, sonst könnte ich zum Schluss meines Ziels verfehlen. Wir lesen noch 5. Mose 30, 19. Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch. Das Leben und Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, auf das du lebst, du und deine Samen. Was bedeutet es für mich? Erstens. Mein ewiges Schicksal wird in meine Hände gelegt. Sternenpositionen haben damit gar nichts zu tun. Schicksal ist nichts anderes als lügenhafte Ablenkungsmanöver Satans. Damit wir gar nicht auf Ideen mit Gott orientierte Thematik zu beschäftigen kommen. Zweitens. Wichtig ist zu begreifen, dass zur Wahl nur zwei Varianten stehen. Und im Text sind diese deutlich genug dargestellt, oder? Das kann jeder einfachste Bibelleser begreifen. Und drittens, enorm wichtig, auf immer zu merken, diese Möglichkeit zur Wahl ist zeitlich begrenzt. Und steht zur Wahl nur, solange ich lebe. Eigentlich, da gibt es nur eine Wahlvariante. Wer wählt das Leben nicht, der wählt automatisch den Tod. Und nach meinem Tod kann keiner, auch Gott selbst, nichts mehr ändern. In Jesaja 59, 2 steht geschrieben, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Wenn ich entscheide für ewiges Leben mit Gott, dann muss diese Trennmauer entfernt werden. Und wer ist imstande, es zu machen? Nur eine einzige Person im Universum. Und das ist Gott selbst. Und das hat er schon gemacht durch versöhnende Tod Jesu am Kreuz. Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief 2, 24, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Reicht es dafür aus, dass ich mit lieben Gott ewig leben kann? Die meisten Christen werden dazu sagen, dass es reicht aus. Können wir da auch zustimmen? Reicht es wirklich aus? Macht Jesu Tod am Kreuz mich heilig oder sündenfrei? Wenn ja, welchen Sinn macht dann diese Behauptung Apostel Paulus aus 1. Thessalonicher 4,3? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wie kommt ihr da zurecht? Blickt ihr durch? Das, was hochgebildeter Paulus schreibt, ist nicht immer leicht zu begreifen. Lesen wir noch einen Text dazu, Römer 5,10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, vielmehr werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Was hören wir da heraus? Was hat Jesu Tod am Kreuz vollbracht? Hat sie uns gerettet für die Ewigkeit oder mit Gott versöhnt? Am Kreuz ist Versöhnung stattgefunden, so steht im Text, und nicht die Erlösung. Ist das wohl nicht dasselbe? Wir versuchen es herauszufinden. Mit dieser Behauptung hier ist Apostel Paulus auf Einnennung mit Aussagen Apostel Petrus aus 1. Brief 2,24. Schauen wir dieses Petrus-Aussage an. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Und dann setzt er fort und erklärt, was für Auswirkungen sollte es auf uns machen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunder hat Christus euch geheilt. Was will uns Petrus damit vermitteln? Christi Tod am Kreuz befreit uns von allen vorherigen Sünden. Dadurch wird auch die Trennmauer entfernt. Und das sollte unsere komplette Lebensausrichtung verändern. Wer für diese Sünde tot ist, kann gar nicht mehr verführt werden. Können wir das auch mit Begriff Heiligung bezeichnen? Mich würde interessieren, wie läuft Heiligungsprozess ab? Wie wird man heilig, um mit Gott ewig leben zu können? Wie finde ich heraus, was soll aus meinem Leben auf immer verbannt werden? Wofür sollte ich für immer sterben? Wenn ich das wirklich möchte, dann keine Sorge. Lieber Gott wird dafür sorgen. Er findet einen Weg und den richtigen Zeitpunkt, um mir und dir das klar zu machen. Er hat schon alles dafür vorbereitet. Er braucht nur meine Zustimmung und Bereitschaft mitzumachen. Eines muss ich gleich betonen, das Wort heilig bedeutet nicht gleichzeitig sündenlos. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Und weil wir auf dieser Erde nicht ewig sind, wird dieser Prozess durch unseren Tod abgebrochen. Und keiner von uns wird es schaffen, so vollkommen zu werden wie der himmlische Vater. In diesem Prozess wird in erster Linie meine Gedankenwelt reformiert. Veränderte Gedanken führen zum verändertem Handeln. Verändertes Handeln führt zum neuen Lebensstil. Und neuer Lebensstil formt mein Charakter. Veränderter Charakter bereitet mich zum Leben in anderer Welt vor. Für diesen Ablauf gibt es in Theologie zwei spezielle Begriffe. Einer davon heißt zugerechnete Gerechtigkeit. Dadurch bekommen wir juristisch gesehen das Recht auf ewiges Leben mit Gott. Das bewirkt Jesu Tod am Kreuz. Dadurch werden wir von unseren vergangenen Sünden befreit und versöhnt mit Gott. Und in Gottes Augen werden wir als sündlos betrachtet. Laut Paulus aus Römerbrief 15, mit Gott versöhnt, wurden durch den Tod seines Sohnes. Dadurch ist diese Trennmauer zerstört worden. Zweiter Begriff lautet verliehene Gerechtigkeit. Verliehene Gerechtigkeit bereitet uns für das ewige Leben vor. Das ist das, was wir heute als Heiligung bezeichnen. Unsere Gedankenwelt, Lebensstil und Charakter werden verändert. Laut Römer 15, durch sein Leben gerettet werden. Dass wir durch Leben und Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum und Wirken des Heiligen Geistes auf Erde vollbracht. Paulus beschreibt eigene Erfahrung auf diesem Gebiet in Philipper 3,8. Ich lese in Neue Bibel heute. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als mein Herr kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Interessant, dass Apostel Paulus verwendet hier Begriff Herr und nicht Erlöser. Viele Christen sind bereit, Jesus als Erlöser annehmen. Ihn aber als Herr anzunehmen, ist etwas was anderes. Das, was vorher Sinn des Lebens ausmachte, verliert seinen Glanz und Bedeutung. Petrus beschreibt es so: Wir für die Sünde sind tot. Es ist einfach, Gedankenwelt und Lebensausrichtung zu verändern. Was denkt ihr? Nein, das ist ein sehr schwerer Kampf. Es geht ja um Leben und Tod. Mein größter Feind ist wer? Das eigene Ich. Und solange dieser Feind lebt, wird er dagegen wehren. Deswegen ist Heiligungsprozess oft mit Leid und Schmerz verbunden. In medizinischer Behandlung wird betroffener Patient vorher betäubt, damit er es ertragen kann. Das Heiligungsprozess dem entgegen findet beim vollen Bewusstsein statt. Um zu verdeutlichen, wie Heiligungsprozess abläuft, verwendet Jesus ein Parabel. Und diese finden wir in Johannes 15. Kapitel. Und wir lesen 1. und 2. Vers in Neue Bibel heute. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jeder, der Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Jeder Gläubige wird als Rebe am Weinstock dargestellt. So steht es im 5. Vers. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, das ist Jesus als Herr anzunehmen, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Betroffene Rebe wird zurückgeschnitten und gereinigt, das heißt Heiligungsprozess. Welche Instrumente verwendet dafür Weingärtner?
Messer.
Das Wort Gottes. Sehr gut. Also, 3. Vers. Schreibt darüber. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Scheint ja ganz einfach zu sein. Jesus spricht und wir werden dadurch rein. Es scheint so, ob das gesprochene Wort akustisch zu hören reicht völlig aus. Lesen wir den gleichen Text, Johannes 15, 3, nochmals, aber diesmal in Neue Bibel heute. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und, was steht da weiter, angenommen habt. Also angenommen, Jesus als Herr angenommen. Da bekomme ich etwas anderen Eindruck. Das Wort Gottes wird erst dann wirksam, wenn ich das Gesagte an mich persönlich gerichtet annehme und dementsprechend handle. Sonst wird es nutzlos bleiben, oder? Wir lesen noch einen Text aus Hebräer 4,12. Denn einen müsst ihr wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieser Wort, das Seele und Geist und Magd und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Und was denkt ihr, würden wir diese Berührung des Schwertes spüren? Das Wort Gottes hat Kraft, alles, was mit ihm in Berührung kommt, zu verändern. Aber nicht auf Distanz. Wenn meine Einstellung ist, komm mir nicht zu nahe, wie kann dann der Weingärtner solche Rebe bearbeiten? Habt ihr vielleicht schon mal so ein Gefühl gehabt, das Prediger spricht über euch? Er scheint so, ob jemand hat eure Geheimnisse an den Sprecher weitergegeben. Wie kann sowas sein? Und wie sollte ich darauf reagieren? Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Es beginnt Reinigungsprozess und Heiligungsprozess. Es kann aber auch ganz anders ablaufen. Wenn ich merke, dass das, was ich gerade höre, passt sehr gut zu meinem Nachbarn oder zu denjenigen, welcher zwei oder drei Reihen vor oder nach hinter dir sitzt. Wenn meine innere Stimme sagt mir, dass das gerade Gesagte konnte auch zu mir passen, dann stehe ich vor der Wahl, das Gehörte annehmen oder ablehnen. Und als Steine, die in meine Richtung geworfen werden, einordnen. Das zweite Denkweise kann Heiligungsprozess pausieren, stoppen oder sogar rückgängig machen. Interessant für mich ist, dass Jesus erwähnt hier zwei verschiedene Arten von Reben. Was unterscheidet die beiden voneinander? Eine Rebe lässt sich bearbeiten und bringt Frucht und die andere nicht. Wäre euch interessant zu wissen, zu welcher von beiden Kategorien gehört ihr? Kann man es noch, bevor die Weintrauben reif zum Ernte werden, merken? Wer hat sich schon mal mit Weintraubensucht beschäftigt, der sieht den Unterschied viel früher. Und woran kann man es feststellen? Diese beiden Reben entwickeln sich unterschiedlich. Und deswegen werden diese Reben vom Weingarten auch unterschiedlich behandelt. In diesem schneidet er zurück und reinigt sie, wird gerade Heiligungsprozess beschrieben. Ist diese Aktion einmalig nur erforderlich? Leider nicht. Es dauert so lange, bis Weintrauben reif zum Ernte wird. Täglich sterbe ich, schreibt Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 31. Wenn wir etwas Unsterbliches in sich tragen, dann ist es unser Ich und nicht die Seele, wie es meisten Christen denken. Täglich sterben. Und wie lange sollte ich damit beschäftigen? So lange, bis mein eigenes Ich kapituliert. Wenn so lange ich lebe, meine Ich stirbt nicht, dann werden wir zusammen für immer sterben. Andere Aktion kenne ich nicht. Heiligung erfasst alle Bereiche unseres Lebens. Eines müsst ihr wissen, dass ohne meine Einwilligung auf diesem Gebiet wird nichts unternommen. Mit meinem Ja beim Taufe gebe ich dem Weingärtner diese notwendige Vollmacht. Deswegen kennt die Bibel nur erwachsene Taufe, statt weit und breit verbreitete und praktizierte Kindertaufe. Ist aber von meiner Seite damit alles erledigt? Kann ich ruhigen Gewissen jetzt zurücklegen und Weingärtner seinen Teil machen lassen? Ich persönlich möchte sicher sein, dass da auch wirklich etwas gemacht wird. Vielleicht haben wir es gemerkt, dass Weingärtner beschneidet nur die Reben, die auf Weinstock und im Weingarten sich befinden. Er bearbeitet nicht alle Reben, unabhängig davon, wo sie wachsen. Ist aber von meiner Seite damit alles erledigt? Kann ich ruhigen Gewissen jetzt zurücklegen? Nein, es bedeutet für mich, dass wenn ich nicht zum richtigen Zeitpunkt auf richtigen Ort befinde, dann bleibe ich unbearbeitet und dementsprechend fruchtlos. Welche Aussichten für die Zukunft habe ich in so einem Fall? Was erwartet dann mich? 6. Vers. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Solche Perspektive spricht mich persönlich nicht an. Ich möchte wissen, zu welcher Rebensart bin ich geneigt zu entwickeln? Die Bibel gibt mir ein paar Anhaltspunkte, um mir zu helfen, mich selber einzuschätzen, einzuordnen. Wir schauen noch diese Texte an. Wir lesen mal Jesekiel 20, 12. Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, damit sie zum Denkzeichen wären zwischen mir und ihnen, auf dass sie wissen möchten, dass ich Jehova bin, der sie was macht. Könnt ihr lesen? Heiligt. Macht mal Pause und denkt über diesen einzigen Vers nach. Wie viel Stoff und Sinn steckt da drin? Denkzeichen, wofür? Dass wir wissen möchten, dass ich Jehova bin, der sie heiligt. Das ist doch Sinn unseres Lebens, oder nicht? Geheiligt werden. Kann man wohl nicht daran auch am Sonntag oder einen anderen Tag denken? Wie tief sitzt es in uns Menschen drin, wir möchten selber eigene Chefs sein und nach eigenen Regeln spielen. Aber wenn wir möchten zu Erlösten dazugehören und Ewigkeit mit Gott verbringen, dann sollten wir besser nach Gottes Regeln erkundigen und nach diesen spielen. Und wieso? Weil es gibt nur einen einzigen Weg zur Erlösung. Und dieser ist von Gott persönlich festgelegt. Und in diesem Text steht deutlich genug, dass dieser Denkzeichen hat Gott gesetzt. Er bezeichnet diese Denkzeichen meine Sabbate. Und es steht uns nicht zum Wahl oder Debatte. In einer von 10 Geboten verdeutlicht er es nochmal, 2. Mose 20, 8 bis 11. Denke an den Sabbat. Und er begründet auch weshalb, weil der mir allein geweiht ist. Weil am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und heilig erklärt. Das steht so in Hoffnung für alle. Wir sind nicht ein Ergebnis vom Lernen Evolution. Wir sind von Gott erschaffen worden. Deswegen, 6 Tage sollte man Arbeit tun, aber am siebten Tage ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit sollt ihr tun, es ist ein Sabbat dem Jehova in allen euren Wohnsitzen. So lese ich in 3. Mose 23, 3. Und im Vers 35 wiederholt er das noch einmal. Heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Heilige Versammlung. Was sagt euch diese Bezeichnung? Versucht mal nachzuzählen, wie oft dieser Begriff wir nur in dieser 23. Kapitel verwendet. Was bedeutet dieser Begriff Heilige Versammlung für dich? Ich denke, dass jeder, wer wirklich zu Gottes Familie dazugehören will, wird es ernst nehmen und alles Mögliche dafür tun, um dabei zu sein. Sabbat ist kein normaler Tag, wie es die meisten Menschen denken. Dieser Tag hat beim Schöpfung dieser Welt 3 besondere Merkmale bekommen. 1. Mose 2, 2 bis 3. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, das ist ein ganz besonderer heiliger Tag und er gehört mir. Wie schnell wird es vom heutigen Christen als jüdischer Sabbat abgestempelt, ohne viel Gedanken darüber zu machen? Wenn wir begreifen, dass es nicht Moses Idee war, sondern Gottes, dann sollten wir doch auch besonderer Sinn dahinter erkennen, oder? Gott macht nichts Sinnloses. Also, erste Zeichen ist Heilige Sabbat. Zweite Zeichen ist die Heilige, so bezeichnet diese Gott selbst Versammlung, die an diesem Tag stattfinden soll. Wenn ich da mitmache, dann ist es ein Zeichen für mich, dass Heiligungsprozess in mir vorangeht. Gott ist nicht nur unser Schöpfer, sondern er möchte unser lebender Vater sein. Und damit wir ihn als solcher kennenlernen, hat er einen extra Tag uns geschenkt. Und im Gottesterminkalender diesen Tag extra für uns reserviert. Ist es nicht wunderbar zu wissen? Könnt ihr vorstellen, dass Bundeskanzler reserviert für uns einen Tag im Monat oder vielleicht im Jahr? Und jeder konnte mit seinen Nöten frei vorbeikommen. Die Sünde hat uns von Gott getrennt und seitdem ist gültig für alle das, was er zu Mose gesagt hat in 2. Mose 33, 20. Du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. Zum Glück, das bleibt nicht für immer so. Gottes Erlösungsplan sorgt dafür, dass die ganze Universum kehrt zum ursprünglichen Zustand zurück. Das Leben, das wir hier bekommen, ist nichts anderes als nur Probezeit. Jeder bekommt die Möglichkeit, es auszuprobieren. Wie ist es, mit Gott zu leben? Ist es was für mich oder lieber nicht? Psalmdichter schreibt in Psalm 1. Kapitel und 4. Vers, ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Wenn Ziel meines Gottesdienstbesuchs ist nicht viel mehr, als es beim Athener war, und eben die Neuigkeiten zu erfahren und weiterzuerzählen, dann wird auch kein Grund zum Wunder sein, wenn ich vom Winde weggeweht werde. Womit beschäftige ich? In welche Richtung entwickle ich mich momentan? Apostel Paulus fleht uns in Epheser 4,14. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Hoffentlich bin ich aus diesem Alter raus und gehöre endlich zu Erwachsenen. Wie stabil ist mein Glaube? Letzter Zeit hören wir öfters vom Herdenimmunität. Habt ihr das auch schon gehört, ja? Jetzt, Jesus bezeichnet schon seine Gemeinde als seine Herde und sich als Hirte. Aber diesen Begriff Herdenimmunität ist ihm wild fremd. So ein Begriff existiert im Gotteswort Schanz gar nicht. Zur richtigen Gemeinde oder seiner Herde dazugehören ist schon wichtig. In seiner Gemeinde wird Gottes Wahrheit geschätzt und gepredigt. Dazugehören ist noch nicht alles. Keiner wird aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde erlöst. Diese Wahrheit sollte auch ausgelebt und dadurch zu meinem Fleisch und Blut werden. Davon, in welche Richtung ich mich entwickelt habe, wird mein ewiges Schicksal abhängen. Wenn der Frucht des Geistes zu Vorschein kommt, dann werde ich als dafür geeignet eingestuft. Und wenn nicht, dann ist es auf immer vorbei. Entweder oder. Dritte Variante gibt es nicht. Erlösung ist individuell. Gott möchte persönliche Beziehungen mit jedem aufbauen und dann solche Leute regelmäßig zusammenführen. Nicht umsonst schreibt Apostel Paulus in Hebräerbrief 10, 25 in Neue Bibel heute: Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Wie sonst kann Heiligungsprozess vorangehen? Können wir noch erinnern, wie bezeichnet Gott diese Zusammenkünfte? Heilige Versammlung. Vergessen wir niemals diese Bezeichnung. Und wie sind sie bei mir eingestuft? Zugeben, dass meine Ansichten und Lebensausrichtung nicht ganz korrekt ist, ist nicht einfach. Und zugeben ist noch nicht alles. Das ist nur der erste Schritt. Aber gerade dieser erste Schritt ist enorm wichtig. Jeden Weg, ob lang oder kurz, beginnt mit dem ersten Schritt. Mich dazu bewegen, diesen ersten Schritt zu machen, ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Und wenn ich wage, diesen ersten Schritt zu machen, dann werden auch die nächsten folgen. Und dabei erinnere mich an die Worte Jesu aus Matthäus 24, 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und mein Gebet ist, lieber Gott, gib mir und jedem, der mit mir die ganze Ewigkeit verbringen möchte, diesen Wunsch, deinen Willen zu erfüllen, zu höchster Priorität und Sinn des Lebens macht. Und ausstatte uns mit der notwendigen dafür standhaften Ausharren. Dein Name sei dafür gepriesen. Amen.